Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Ich grüße alle ganz herzlich auch von meiner Seite im Namen des Herrn Jesus Christus. Worüber sprechen wir heute? Heute möchte ich etwas über Glück sprechen. Jeder Mensch auf dieser Erde möchte glücklich sein. Ich glaube, auch in diesem Raum gibt es kaum einen, der nicht glücklich sein möchte. Doch dieses Glück sieht auch bei jedem Menschen hier, auch dort da draußen, anders aus. Also wenn da draußen 7 Milliarden Menschen leben, so auch 7 Milliarden Menschen, jeder hat seine Vorstellung über Glück. Ich weiß noch, als ich nach Deutschland kam, 94. Und ich sagte damals zu meiner Frau, Irina, wenn der Tag kommt, wo mich ein Auto kaufen kann, dann werde ich der glücklichste Mensch in Deutschland sein. Ich wollte so gerne ein Auto haben. Ja. Und so sind verschiedene irdische Dinge, die uns glücklich machen. Doch man muss wirklich feststellen, dass diese Dinge sehr schnell vorübergehend sind. In einem Moment ist man glücklich und an einem anderen Moment, an demselben Tag, kann man total unglücklich sein. Es ist so. Das gehört zu unserem Menschenleben so irgendwie. Doch die Bibel spricht nicht nur über Glück, sie spricht über Glückseligkeit. Es ist eine Stufe höher. Ich muss erstaunen, wie viele Bibel über Glückseligkeit spricht. Und ich werde heute weit nicht alle Verse rausholen, denn es ist unmöglich. Ich werde nur die Verse weitergeben, die mich berührt haben, die mich bei der Vorbereitung aufs Neue glücklich gemacht haben. Und das möchte ich uns heute einfach weitergehen. Dazu möchte ich zuerst eine Bibelstelle lesen, und zwar 3 Verse aus Lukas Evangelium Kapitel 10, ab Vers 22 bis 24. Ich habe die 3 Verse einfach so aus dem Kontext herausgerissen, doch ich werde auch kurz erklären, worum es vorher ging. Ne? Also Lukas Evangelium Kapitel 10, Vers 22 bis 24. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte, also Jesus, er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Soweit erstmal aus dem Wort Gottes. Wenn wir Kapitel 10 von Anfang an lesen, da erfahren wir, dass am Anfang dieses Kapitels bestimmte der Herr Jesus noch 70 andere seine Jünger und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Davor, in Kapitel 9, tat er das schon mit seinen 12 Jüngern. Und er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, über alle Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranke zu heilen. Nach einer Zeit kehrten die zurück, seine Jünger, sowohl die 70 als die 12, und konnten sich von der Begeisterung kaum zurückhalten. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Darauf gibt der Herr ihnen eine besondere Antwort. Sehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nachdem der Herr Jesus das sagte, wandte er sich besonders zu seinen 12 Jüngern und sagte ihnen, was ganz außergewöhnlich ist, nämlich das, was wir gelesen haben, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, Viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Die Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, was genau haben seine Jünger gesehen bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu diesem Moment? Wenn wir kurz überlegen, ja, sie haben viele Wunder gesehen und miterlebt, welche Jesus tat. Er konnte alle Krankheiten heilen, Blinde sehend machen, Tauben hörend, Lahme gehend, Aussätzige rein, Tote hat er sogar auferweckt. Er konnte 5000 Mann mit nur ein paar Fische und Brote speisen. Und die wurden satt. Naturgewalten waren ihm untertan. Es reichte, dass Jesus nur ein Wort spricht und der Sturm im Meer wurde gestillt. Das konnte er auch alles. Der Herr tat wirklich sehr viel. Er war der ersehnte Messias. Als Johannes der Täufer zwei seiner Jünger zu Jesus schickte, um ihn zu fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Da gibt der Herr Jesus mit seiner Antwort ein sehr klares Bild von sich ab. Und da sagte er, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und das alles, was Jesus hier auflistet, das alles haben seine Jünger gesehen und gehört. Sie haben das gesehen und gehört, was viele Propheten und Königen von alttestamentlichen Zeiten wünschten zu sehen und zu hören und haben es nicht. Doch als Allerwichtigste, als Allererste haben die Jünger Jesus gesehen, den Herrn, von Angesicht zu Angesicht und ihn gehört, seine Reden, seine Lehre. Sie dürften ihn persönlich kennenlernen, ihm alltäglich erleben. Und diesen Jesus wünschten sich Propheten zu sehen. Sie haben zu ihren Lebzeiten auf ihn hingewiesen, Gottes Sohn wird bald kommen. Sie haben über ihn prophezeit. Und als er kam, so haben die Menschen, die auf ihn gewartet haben, die Menschen, die auf ihn gewartet haben und zu seinen Lebzeiten auch gelebt haben, ein großes Privileg gehabt, ihn zu sehen und ihn zu hören. Zu Jesu Geburt zum Beispiel wohnte in Jerusalem ein gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Den kennen wir. Und er wartete auf den Trost Israels. Über ihn wird in der Bibel gesagt, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte, dieser Simeon, vom Heiligen Geist Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und als er, Jesu Kind, im Tempel, als Maria und Josef Jesus hingebracht haben, um für ihn zu opfern nach dem jüdischen Gesetz, als Simeon im Tempel dieses Jesu Kind, den kleinen Jesu, auf seine Arme nehmen durfte, lobte er Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden, nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. In der Schrift finden wir noch einen ganz wichtigen Moment. Ich sage mal so, das ist der Wendepunkt in der Geschichte überhaupt. Wo Jesus schon erwachsen geworden ist, beginnt er mit der Taufe sein offizielles Dienst. Und da kommt er nach Nazareth, wo er erzogen war, geht in die Synagoge nach Gewohnheit. Ihm wird die Jesaja-Buchrolle gegeben. Und der Herr Jesus macht genau die Stelle auf, oder finden genau die Stelle, die über ihn voraussagt, die direkt über ihn sagt. Und da liest er in der Synagoge, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesalbt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Und dann setzt er sich. Und alle Augen in die Synagoge waren gerichtet auf den Herrn Jesus. Und dann sagte er zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wenn du sowas liest, dann denkst du, was für ein Wendepunkt in der Geschichte, nicht wahr? Der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Himmel und Erde geschaffen hat, verlässt den Himmel und erscheint persönlich unter den Menschen, als Menschensohn, als Mensch. Und ich weiß nicht, Da würde man ja doch gerne dabei sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Geschwister, aber wenn man über Jesus alles so in vier Evangelien liest, dann hat man so den Wunsch, wenigstens einen Tag dabei zu sein. Habt ihr diese Sehnsucht und sich? Wie gerne würde ich doch einen Tag wenigstens zu Jesu Lebzeiten dabei sein, ihn sehen, ihn erfahren. Wie gerne würde ich doch diese 2000 Jahre, wenn das möglich wäre, wie ein Vorhang zur Seite schieben und in den Tagen Jesu wenigstens eine Stunde lang hineinblicken können, ihn zu sehen, wie er ist, wie er aussieht, wie er die Wunder tut. Er geht über die Straße, jeder, den berührt, wird gesund, wie er Toten auferweckt. Es war ein außergewöhnlicher Mensch auf dieser Erde. Doch das ist uns nicht gegeben. Ihn zu sehen, ihn zu hören, ihn so live zu erleben, ist uns nicht gegeben. Und eine Zeitmaschine haben wir auch nicht. Und sie wird es auch nie geben. Sie existiert nur in Fantasiefilmen. Und so blickten die alttestamentlichen Propheten in die Zukunft und wollten es zu sehen, haben es gewünscht, ja sogar begehrt, die Tage des Messias zu sehen. Und konnten es nicht. Wir blicken in die Vergangenheit und wünschten es uns zu sehen. Wir begehren, Jesus zu sehen. Doch es ist uns nicht gegeben. Aber die Jünger Jesu haben eine besondere Zeit gelebt, wo sie den Herrn Jesus sehen konnten, hören konnten, alles so miterleben konnten. Deswegen sagte der Herr Jesus zu ihnen, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Sie konnten dieses Privileg, ihn zu sehen, ihn zu hören, ihn zu berühren, einfach genießen. Und darum bezeichnet der Herr Jesus sie als glückselig. Sie gehörten zu der Generation auf dieser Erde, die mit dem Herrn Jesus auf dieser Erde gelebt haben. Das war einmalige Gelegenheit, einmalig in der Geschichte. Jetzt stellt sich aber die Frage, sind alle anderen Menschen, die vor ihm oder nach ihm leben, so wie wir heute, benachteiligt, sozusagen aus der Glückseligkeit ausgeschlossen? Da wollen wir doch alle glückselig sein wollen. Nun, die Antwort liegt bei dem Herrn Jesus und in seinem Wort. Jesus hat mal so einen Satz gesprochen, der sehr bekannt ist. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er diesen Satz gesprochen hat. Jesus sagte nämlich, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir haben den Herrn Jesus mit unseren physischen Augen nicht gesehen. Aber wir glauben an ihn, trotz der Zeitspanne von 2000 Jahren. Und darum sind wir auch glückselig. Glückselig, es ist mehr als einfache irdische Glück. Es ist göttliche Glück, von Gott gesegnete Glückseligkeit, seelische Glück. Glückseligkeit, die eine Zukunft hat. Irdische Glück ist immer von kurzer Dauer. Sei es ein Kauf vom neuen Handy, Auto, Haus, wie auch immer. Wenn meine Jana Klamotten einkauft, ist er diesen Tag der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Doch nach 2 Tagen ist der Glück schon vorbei. Jana, mir geht es auch so, keine Angst. Wegen uns geht es alles so. Aber Glückseligkeit, die wir in Jesus haben, hat Zukunft. Und zwar in seiner Herrlichkeit. Glückseligkeit, die ewig besteht und bestehen wird. Wir haben ihn nicht gesehen und sehen ihn nicht. Und doch ist er heute Morgen, der für uns gestorben ist auf Kreuz Golgatha, hier unter uns. Und das sage ich in Gottes Furcht, denn er selber hat es versprochen. Wo immer in seinem Namen seine Kinder versammelt sind, da ist er unter ihnen. Das sagt er in seinem Wort. Und er sagt in seinem Wort heute Morgen, dass du und ich glückselig sind, weil wir an ihn glauben. Wir haben das Heil, so wie Simeon auf diese Art, wo er Jesu Kind auf seinen Armen halten konnte, nicht gesehen. Aber wir haben dieses Heil in Jesus Christus erfahren, bekommen. Er ist stellvertretend für uns auf Kreuz Golgatha gestorben, dieses Rettungsheil sozusagen vollbracht. Wir haben uns zu ihm bekehrt, ihm unser Leben anvertraut, in ihm die Vergebung der Sünde bekommen. Und seit diesem Tag gehören wir ihm. Und wenn jemand auf dieser Erde wirklich glückselig ist, dann sind das diejenigen, die Jesus angehören. Deren Sünden vergeben worden sind, die Bestätigung dafür finden wir zum Beispiel in Römer 4, 7, 8, das sind so schöne Verse. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wir haben in Jesus eine großartige Zukunft. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und bist in deinem Herzen bedrückt. Denn der Alltag ist wirklich nicht einfach. Der Alltag ist wirklich einfach. Wir haben Schwierigkeiten, wir haben Nöten. Uns geht es manchmal menschlich gesehen nicht gut. Deine Seele ist vielleicht voller Sorgen. Deine Gedanken nehmen dich gefangen. Und wir wissen, wie es so ist, wenn Gedanken einen gefangen nehmen. Es dreht sich immer wieder um das Gleiche. Man wird das nicht los. Diese Sorge. Wir kennen es. Zukunft macht uns vielleicht Angst. Oder aber du bist hier, bist mit allem zufrieden und bist eigentlich glücklich. Doch ich möchte, dass wir einmal gleich hinhören, was eine Glückseligkeit überhaupt ausmacht. In Matthäus Evangelium ist eine ganze Reihe von Glückseligpreisungen gegeben. Wir kennen diese Stelle. Interessant ist, dass all diese Glückseligpreisungen verbunden sind mit einer Zusage oder besser gesagt mit einer Verheißung. Mir ist früher gar nicht so aufgefallen. Aber diesmal, wo ich gelesen habe, da sind 9 Seligpreisungen gegeben. Und jede Seligpreisung ist verbunden mit einer Verheißung. Ich möchte keinen Kommentar heute Morgen darüber abzugeben. Ich möchte dieses Wort einfach uns vorlesen. Matthäus Evangelium Kapitel 5, ab Vers 3. Es ist Gottes Wort. Ich möchte es einfach hier klingen lassen. Wir dürfen es aufnehmen und in unseren Herzen bewahren. Matthäus Evangelium Kapitel 5, ab Vers 3. Da wird uns gesagt, glückselig sind die geistlich Armen, ist eine Aussage. Und jetzt die Verheißung dafür, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Doch diesen Vers werde ich kommentieren. Wer ist eigentlich geistlich arm? Geistlich arm sind die Menschen, die ihre eigene Hilflosigkeit erkannt haben und sich abhängig gemacht haben von dem Herrn Jesus, ihr Leben ihm anvertraut. Und jetzt, wo wir ihm gehören, sind wir abhängig von ihm. Und da sagt der Herr Jesus hier in seiner Stelle, ihnen gehört das Reich der Himmel. Eine gewaltige Zusage, oder nicht? Und so geht es weiter. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmutigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Herrlich, nicht wahr? Was Glückseligkeit ausmacht, mit wie vielen Verheißungen. In Offenbarung finden wir noch mehr, nur die habe ich heute nicht rausgeholt. Es ist Gottes Wort, wir dürfen es aufnehmen, wir dürfen es beherzigen. Jesus sagt auch übrigens, glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Das macht uns glückselig. Und zum Schluss möchte ich noch einen Punkt ansprechen. Die Bibel lehrt uns, dass wir seine Gemeinde sind. Die Bibel lehrt, dass wir als Geschwister alle zusammen seinen Leib bilden. Also praktisch seine Gemeinde ist sein Leib. So wie viele Mitglieder in meinem Körper einen Leib bilden, so bilden wir als viele Mitglieder, Brüder und Schwestern, den Leib Jesu Christi. Und wir sind heute Morgen hier zusammengekommen als Leib Jesu Christi, als seine Kinder, als geistliche ewige Familie, als seine Braut. Die Bibel lehrt es, wir sind seine Braut. Und ein normaler Bräutigam, ein guter Bräutigam, liebt seine Braut über alles. Jesus ist unser Bräutigam, ein guter Bräutigam, der seine Braut, seine Gemeinde, uns, liebe Brüder und Schwestern, liebt über alles. Er hat uns sehr teuer erkauft, hat uns erlöst, gerettet. Er hat einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt für seine Braut, für seine Gemeinde. Und wir sind in ihm nicht nur glückselig, sondern wir haben in ihm, in Jesus Christus, eine glückselige Hoffnung. Das ist die. Es naht der Tag mit jeder Stunde, wo wir ihn sehen werden und seine Herrlichkeit. Diese Sehnsucht haben wir doch in unseren Herzen, nicht wahr? Das ist unser Ziel, eines Tages den zu sehen, der für uns auf Kreuz Golgatha gestorben ist, der uns aus dieser Welt herausgerissen hat und zu seinen Kindern gemacht hat. Und als Gemeinde sind wir seine Braut. Und als Braut, welche Braut will nicht sein Bräutigam sehen? Als Braut wollen wir den Herrn Jesus sehen. Das ist unsere Sehnsucht in unseren Herzen, nicht wahr? Das ist übrigens auch der größte Wunsch von dem Herrn Jesus. Denn er selber sagt in seinem Wort, im Johannes-Evangelium Kapitel 17, und das ist der hohe priesterliche Gebet von Jesus, wir kennen dieses Kapitel, das ist übrigens auch der letzte Abend, wo der Herr Jesus auf dieser Erde war, bevor er auf Kreuz Golgatha gegangen ist. Und da sagte der Herr Jesus in seinem Gebet, Johannes-Evangelium Kapitel 17, Vers 24, Vater, ich will. Jesus sagt nicht, ich möchte gerne, ich wünschte es mir. Er sagte, ich will, eine ganz klare Forderung. Ich will, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das möchte der Herr Jesus und das möchten wir auch ihn einmal sehen. Und von daher haben wir so eine glückselige Hoffnung, wie in 1. Johannes zum Beispiel, Kapitel 3, Vers 2, so schön ausgedrückt ist, wo Johannes sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber. Johannes sagt nicht, wir ahnen, wir vermuten, er sagt, wir wissen aber. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen. Was wissen wir? Dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, dem Herrn Jesus, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wann werden wir ihm gleichgestaltet werden? Bei der Entrückung. Wo der Herr Jesus seine ganze Gemeinde, der all diese 2000 Jahre gegründet hat, versammeln wird in den Wolken, in den Himmel. Da werden wir ihm gleichgestaltet und wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus Christus ist selbst unsere glückselige Hoffnung. Denn es steht geschrieben, wir erwarten die glückselige Hoffnung, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Er ist unsere glückselige Hoffnung. Während wir als Fremdlinge noch in dieser Welt leben und ihn noch nicht sehen, werden wir von einer wunderbaren glückseligen Hoffnung getrieben, ihn einmal zu sehen, ihn zu hören, ihn zu berühren, auf ihn schauen und mit ihm ewig leben. Doch solange wir den Herrn Jesus nicht sehen, dürfen wir wissen, dass er uns immer sieht. Egal wo wir sind, egal was wir machen, egal was wir denken, egal welche Schwierigkeiten wir haben, er ist in uns und wir in ihm. Er kennt unsere Lage perfekt. Und das genügt uns. Das macht uns, solange wir auf dieser Erde sind, glückselig. Weil er uns immer sieht. Und wenn du heute Morgen hier bist und dem Herrn Jesus noch nicht gehörst, dann muss ich dir leider sagen, das macht mir überhaupt keine Freude, das zu sagen, dass du aus dieser Glückseligkeit noch ausgeschlossen bist. Doch es liegt in deiner Hand. Deine Entscheidung ist gefragt, ob du dich für Jesus entscheidest oder nicht. Wer Jesus gehört, der bekommt diese ewige Glückseligkeit und glückselige Hoffnung. Uns, lieber Geschwister, der er gerettet hat, sagt die Schrift, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Das, was der Herr Jesus in uns angefangen hat, wird er nicht vermassen. Und es wird der Tag kommen, wo wir ihn sehen werden, wie er ist. Und das ist unsere Glückseligkeit, das ist unser Ziel. Darauf arbeiten wir und wir bleiben fest an ihm dran. Keiner auf dieser Erde verspricht das, was der Herr Jesus verspricht. Amen.